Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 269 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 22. Mai 2026 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk sprechen wir darüber, dass viele Deutsche fein damit wären, ihre Finanzen von der KI managen zu lassen und dass ein Verband wie Votum nichts davon hält.
Markus Rex von JungDMS&C gibt uns Einblicke in das digitale Ökosystem des Maklerpools und wie es Vermittlern dabei helfen kann, ihren Vertriebserfolg zu steigern.
In den News der Woche haben wir die Ergebnisse einer exklusiven Umfrage zum Thema Altersvorsorgereform für Sie. Das EU-Parlament fordert strengere Regeln für Finfluencer. Die Nürnberger Versicherung gehört jetzt der Vienna Insurance Group. Und eine Umfrage offenbart die Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei der Geldanlage.
Und mit Ingo Trosiner von der BDAE-Gruppe sprechen wir über mögliche Haftungsfallen für Makler bei der Beratung internationaler Kunden.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut und ganz toll finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns mal auf Ihrer Podcast-Plattform. Gerne mit 5 Sternen. Aber erst aus der Redaktion
haben wir einen Schmolltalk für Sie.
Frau Schmidt, worüber wollen wir denn heute reden?
Wir sprechen mal wieder über das Thema künstliche Intelligenz in Verbindung mit Beratung, Finanzberatung, um genau zu sein. Da gibt es nämlich gerade diese Woche, finde ich, interessante Entwicklungen. Zum einen, ich schläge einfach mal los, Scholle.
Leg los, ey. Fühl dich nicht zurückgehalten von mir.
Zum einen hat nämlich der Digitalverband Bitkom eine Umfrage veröffentlicht, wo es um das Thema geht. Und da sagen zum Beispiel 27%, dass sie sich durchaus vorstellen können, dass eine künstliche Intelligenz künftig den Großteil ihrer Finanzentscheidungen fällen soll.
Ja, mei.
Ja. Und die haben auch noch ein bisschen nachgebohrt, die Kollegen. Und da sagen nämlich dann auch 24% der Befragten, dass sie finden, die KI könne die Finanzen besser erklären als ein Mensch. Und sie vertrauen der KI auch mehr als menschlicher Finanzberatung. Das ist jetzt natürlich nicht so schön.
Ich muss mal sagen, Dinge verständlich zu erklären kann auch wirklich nicht jeder.
Ja, das stimmt.
Nicht
das
so einfach.
Das ist schon eine größere Anforderung, genau.
Ja.
Ja.
Aha.
Also da ist so ein bisschen so latente Gefahr für die Vermittler, dass vielleicht der ein oder andere dann doch eher fragt, liebe KI, was soll ich denn tun?
Aber jetzt kommen wir zum Spielverderber.
Genau. Der Votumverband hat sich nämlich an die BaFin und an die DIHK gewandt, die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Und wollte von denen mich ein bisschen was wissen, Scholle, gell?
Ja, es geht tatsächlich um die Haftung, ne? Und da habe ich hier das schöne Wort gelesen, Haftungsvakuum.
Genau.
Und da sind wir dann wirklich bei dem Punkt, ne? Wenn du dann hier Chatty oder so oder Claude fragst und die nennen dir, und das hat der Votumverband hier zitiert, oder der hat sich auf konkrete Dialoge berufen.
Genau.
Da haben diese KIs konkrete Tarife mit Anbietern empfohlen. Und das ist dann schon, ich sag mal so, Normalos bräuchten da eine Lizenz für, ne? Nach Paragraph 34d. die nicht. Und das mag der Votum nicht.
Genau, und da will der Votumverband jetzt eben wissen, was die unter anderem die Aufsichtsbehörde gedenkt, dazu tun, wie sie das einordnet. Mhm. Weil tatsächlich ist ja, wenn sich dann so ein Kunde darauf verlässt, auf das Urteil, weil er ja vielleicht glaubt, die können mir das besser erklären und das ist besser, was der hier macht und schließt dann den Tarif ab und dann passt der aber vielleicht so gar nicht zum Bedarf und dann Haftung hast du da ja halt nicht.
Und dann kannst du OpenAI verklagen. Viel Spaß. Wir treffen uns. Ich meine, ja, okay, die Verbraucherschützer verklagen gerade massiv Meta. Mhm. Warum nicht auch so hier, ne? Clean David gegen Goliath und dann geht's los. Aber das mit dem Haftungsvakuum, die haften erstmal nicht.
Genau. Und auch sowas wie Dokumentationspflicht oder natürlich die ganzen Weiterbildungspflichten. Das ist ja auch das, was die Vermittlerverbände an den Finfluencern stört, was ja jetzt auch nochmal ein bisschen, was wir auch gleich in den News nochmal hören werden,
das nächste Thema,
ein bisschen Thema ist, dass es halt immer diese unterschiedlichen Anforderungen gibt.
Mhm.
Und das darf ja eigentlich halt nicht sein.
Und es ist, ich glaube, das ist wirklich das alte Problem im Internet auch. Du hast einen Haufen Klugscheißer und die können klugscheißen. Die erzählen dir, dass die Erde eine Scheibe ist, ist sie, glaube ich, nicht. Oder erzählen dir, dass es irgendwo Reptilien gibt, die uns regieren oder so. Und die müssen dafür überhaupt nicht die Rübe hinhalten. Das ist schon dann irgendwann anstrengend. Und deswegen fällt auch das Votum da jetzt negativ sozusagen aus. Die wollen, dass da eine Haftung geklärt wird. Mhm. Aber leider steht hier nicht, wie.
Ja, darüber darf sich dann die BaFin ja auch Gedanken.
Ja.
Ist ja ihr Job. So.
Liebe BaFin, ich kann mir das gerade überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Also soll ChatGPT eine Lizenz kriegen nach 34D? Weiß ich nicht, mir fehlt da gerade die Fantasie.
Ja, oder vielleicht darf sie dann einfach nicht, vielleicht darf sie dann einfach keine konkreten Tarife empfehlen.
Ja, muss da gebremst werden.
Also vielleicht müssen dann die KI-Anbieter einfach quasi das abstellen.
Ja. Ne? Okay.
Dass sie dann sagen kann, okay, es lohnt sich, du solltest eine Wohngebäudeversicherung abschließen, aber dann eben nicht genau.
Ja.
Und zwar genau die und den Tarif von dem Anbieter.
Sondern wende dich an einen Berater.
Genau. Zum Beispiel, das könnte eine Variante sein. Ja.
Ich habe keine Ahnung, ob man die so programmieren kann. Wahrscheinlich schon, oder?
Ich denke, heutzutage ist technisch fast alles möglich.
Das behaupten die ja immer.
Ja, dann sollen sie mal beweisen, was sie können.
Das ist sowieso eine interessante Frage. Ich meine, ich als 51-jähriger, doch eher misstrauischer Mann würde meine Finanzen nicht von einer KI regeln lassen. Aber das ist schon erstaunlich, wie welches Vertrauen da auch entgegengebracht wird.
Ja, wobei ich jetzt, ja, also du würdest das nicht. Du hast natürlich, bist aber auch in der Branche natürlich auch aktiv und hast eine gewisse gesunde Skepsis ja auch durch Sachen, die schon passiert sind oder so. Aber wenn du jetzt irgendwie so ein 20-Jähriger, 25-Jähriger bist, der sagt, oh, okay, ich müsste eigentlich irgendwann was für die Altersvorsorge machen, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, dass du dann so als erste Anlaufstation vielleicht halt erstmal, gut, früher war es Google, jetzt fragst du halt die KI, dass du da dann erstmal dich ein bisschen aufklären lässt und das vielleicht dann gut findest und sagst, okay, wie und man fällt ja schon so ein bisschen in so ein Loch manchmal, wenn man mit der KI redet, dass man dann noch eine Locke mehr und noch eine Frage mehr und so und vielleicht landet man da irgendwie ganz automatisch dann dann in so einer Situation, wo dann eben die konkrete Tarifempfehlung kommt.
Ja, das kann dann sein und dann kommt immer noch der Bonus, ChatGPT hat ja nichts davon, mir sowas zu empfehlen. Ne?
Das ist ja halt das dieses, kann, genau.
Ne? Vielleicht dieser Bonus, den die dann noch entgegenschieben.
Ja.
Aber jetzt muss ich immer andersrum sagen, das ist ja kein Geheimnis, wir sind ja bei einer Maklerin und da ist immer, selbst wenn ihr ein Fehler unterläuft, was ja nur wirklich menschlich ist, dann ist sie versichert, sie hat eine Haftpflicht.
Genau.
Und das ist schon ein gutes Gefühl auch, also dass selbst ihre Fehler abgesichert wären, wenn sie denn geschähen.
Ja, aber auch das würde, weiß ich nicht, ob das der normale 20, 25-Jährige weiß, dass das eben der Vorteil eines Beraters ist. Ne?
Ja.
Also wenn ich mich so dran zurückerinnere, als ich 20 Jahre war, weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt mir das zugetraut hätte, halt da in so ein Maklerbüro zu gehen und mir das, I don't know, ne? Man hat ja halt irgendwie auch so Berührungsängste oder schwierig auf jeden Fall.
Ich hatte damals meine Vertreterin, da war ich auch so 20, bin ich da hingegangen.
Ja gut, oder man hat halt die von den Eltern noch oder so. Ne?
Ja, ja, das ist ein bisschen übernommen.
Aber vielleicht ist ja dann das auch eine Chance, wenn die KI dann tatsächlich nämlich sowas sagt wie, nee, ich darf dir jetzt keine Tarife empfehlen, aber such doch deinen örtlichen Versicherungsmakler oder so auf.
Oh,
das könnte natürlich ja dann auch wieder für die Makler ganz spannend sein.
Das könnte interessant sein. Da kommen plötzlich lauter junge Leute rein.
Genau.
Chatty hat gesagt, ich soll hier hingehen.
Ja.
Ja, wenn Chatty das sagt. Nur hereinspaziert. Interessanter Aspekt. Schmidt, wir kommen voran, ich merke es gerade.
Chancen und Risiken wie immer.
Doch, wir kommen gerade wirklich voran. Also jetzt finden wir die guten Dinge.
Aber auf jeden Fall wird es spannend sein zu sehen, was unter anderem die BaFin dann eben jetzt tun wird. Ne?
Mhm.
Wir gucken uns das an, wir halten sie auf dem Laufenden.
Das tun wir. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, an dem wir unsere E-Mail-Adresse nennen, richtig?
Genau. Hätten Sie mit 20 auch Berührungsängste gehabt, zu einem Versicherungsmakler zu gehen? Schreiben Sie uns das doch. @redaktion@pfefferminzia.de.
Das ist Frage 1. Frage 2 ist, würden Sie Claude oder Chatty Ihre Finanzen regeln lassen oder sich von denen einen Tarif empfehlen lassen?
Genau.
Das ist Frage 2.
Sehr gut. Ja, schreiben Sie uns gern. Wir sind immer interessiert daran. was sie so denken und tun.
Frage 3 ist, worüber sollen wir hier mal labern?
Genau.
Immer her damit.
Sehr gut. Gut, so. Aber dann würde ich sagen, weiter im Text.
Weiter im Text.
Im Gespräch.
Makler brauchen heutzutage Technik, Datenqualität und persönliche Unterstützung zugleich. Markus Rex, Vorstand bei Jung, DMS und Sie, erklärt uns im Gespräch, wie das JDC-Ökosystem Makler entlastet, Prozesse automatisiert und den Vertriebserfolg steigern hilft. Jetzt geht's los.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Wir sprechen heute ein bisschen über das Angebot von Jung, DMS und Sie für Makler. Versicherungsmakler müssen ja viel tatsächlich jonglieren heutzutage, ob das Kundendaten sind, Vertragsunterlagen, Vergleichsrechner, neue Regulatorik und so weiter und so fort. Oft sind sie da in völlig verschiedenen Systemen unterwegs. Und Jung, DMS und Sie bietet Maklern aber an, quasi eine technologische Infrastruktur bereitzustellen, sodass sie alles in einem Ökosystem haben. Erklären Sie doch mal, was steckt da alles drin?
Ja, das ist richtig. Also leider Gottes sind viele Makler heute noch so aufgestellt, dass sie viele Single-Lösungen haben. Also dann Vergleicher, einen für Kfz-Versicherungen, einen für Wohngebäudeversicherungen, dann wieder einen Lebensversicherungsvergleicher und dann haben sie noch ein eigenes Verwaltungssystem, dann noch ein Verwaltungssystem eines Pools. Also am Ende hat der Makler in der Regel kein eigenes Data Warehouse, wenn man so sagen. Mhm. Das ist aber wichtig, weil sämtliche Prozesse und alles, was man eben braucht, was auch automatisiert werden muss, funktioniert nur, wenn man das in einem System hat. Mhm. Und unser System, das ist unser ICRM, wie wir das nennen, das ist quasi unsere Plattform. Dort ist alles drin, was der Makler für seinen Makleralltag braucht. Also das sind sämtliche Vergleichsrechner drin. Das sind natürlich auch die Geschäftsvorfälle, die passieren, werden darüber abgebildet. Ne? Und das läuft eben über Dokumentenmanagement, über Schnittstellen, die wir haben, ob das BIPRO, GDV-Daten sind. Mhm. Ja, am Ende muss man sich das vorstellen, das funktioniert wie ein Marktplatz. Ja? Also man hat auf der einen Seite den Makler und auf der anderen Seite hinten den Produktpartner, der die Produkte zur Verfügung stellt. Und diese technologische Geschäftsbeziehung, die wird über uns komplett serviciert. Mhm. Ob das jetzt ein Einzelmakler ist oder eine Vertriebsstruktur, wo es darum geht, viele Provisionen in mehreren Stufen abzurechnen, das ist auch alles in dem System integriert.
Okay, also auch komplexere Sachen.
Auch komplexere Sachen, ja, richtig. Und das Ganze funktioniert natürlich dann recht gut, wenn man das noch mit der Endkundenschnittstelle verbindet, mit unserer App, die nennt sich Alles Meins. Ja. Und die korrespondiert direkt mit unserem Ökosystem. Das heißt, die Endkundenschnittstelle ist über die App besetzt und sämtliche Themen auch, die der Kunde hat, wie zum Beispiel Schadensabwicklung oder Rechnungen einreichen für die Krankenversicherung oder neue Policen hochladen. So, das wird alles in unserem System gespiegelt, sodass der Makler auch immer genau sieht, was der Kunde denn für Aktivitäten draußen hat.
Okay. Sie versprechen ja auch, dass Sie den Vertriebserfolg des Maklers steigern können. Wie erreichen Sie das?
Das ist eigentlich eine Symbiose aus Digitalisierung und Herzlichkeit, wenn ich das mal so sagen darf.
Also, klingt gut.
Ja, klingt gut. Manche sagen, Moment, das schließt sich doch irgendwie aus. Nein, das schließt sich nicht aus. Also mit Herzlichkeit meine ich eben die Persönlichkeit. Wir sind sehr persönlich als Pool. Jeder unserer Geschäftspartner hat einen eigenen Ansprechpartner. Wir entwickeln das Geschäftsmodell gemeinsam. Wir haben natürlich aufgrund der Breite, in der wir unterwegs sind, ein sehr gutes Gefühl dafür, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Also wir sind auch so Business Coach an der Seite, helfen also nicht nur bei Abwicklung oder bei Schwierigkeiten, wenn man vielleicht irgendwie einen Kunden hat, den man irgendwie besonders eindecken muss, sondern wir entwickeln das Geschäftsmodell gemeinsam mit dem Makler. Und das ist das, was ich unter dem Titel Herzlichkeit, Persönlichkeit verbuche. Mhm. Und die andere Seite ist die technologische Seite. Also ohne Technik funktioniert es nicht mehr.
Tatsächlich.
Man kann ein Maklerbüro heute nicht profitabel führen, wenn man nicht die Prozesse automatisiert. Mhm. Und das ist eigentlich so der große Punkt, den wir vorantreiben als Technologieführer, dass wir eben sehr viel Technik zur Verfügung stellen, ja, um die Prozesse zu automatisieren. Mhm. Und wenn man das konkret mal an einem Beispiel festmachen kann, also mit unserer App, ist der Makler in der Lage, eben Verträge anderer Versicherer einzusammeln, beziehungsweise der Kunde kann es dorthin übertragen. Und die Partner, die das einsetzen, erhöhen die Vertragsdichte bei ihrem Kunden meistens um das 3- oder 4-fache.
Okay.
So, da ist letztendlich über einen einfachen digitalen Prozess, über einen Bestandsübertragungsprozess, ist man in der Lage, eben sein Portfolio des einzelnen Kunden viel mehr aufzubauen. Und da partizipiert man 1:1 natürlich dann dran. Mhm. Ja. Also das ist so ein kleines Beispiel.
Ja, ein schönes Beispiel, aber da kommt ja bestimmt auch künstliche Intelligenz zum Einsatz, würde ich jetzt vermuten, oder?
Ja, ja, in mehreren Ebenen.
Auf mehreren Ebenen, genau. Nun sind ja aber nicht alle Makler, sage ich mir jetzt mal, empfangen KI mit offenen Armen, sind vielleicht noch ein bisschen skeptisch. Was muss man denn da, also was übernimmt die KI im JDC-Ökosystem und was macht der Makler quasi noch selber?
Also grundsätzlich, glaube ich, ist KI und AI ein sehr abstraktes Wort für viele Makler, weil man sich so genau adaptieren kann und interpretieren kann, was heißt das eigentlich für meinen Geschäftsalltag. Ich bin fest davon überzeugt, dass Berater, die KI einsetzen, Berater ersetzen werden, die sie nicht einsetzen.
Ja, okay.
So, und wo kann man KI heute einsetzen? Ich möchte mal zwei Beispiele geben. Also eins aus der Operations heraus. Wir haben letztes Jahr 710.000 Verträge unserer Plattform zugeführt. Mhm. Und im Jahr zuvor waren es 580.000 Verträge. Das heißt, wir wachsen auf unserer Plattform jedes Jahr im sechsstelligen Bereich. Mhm. Und diese Verträge, die da dort verwaltet werden, verursachen Geschäftsvorfälle. Also Dokumente kommen rein vom Versicherer. In der Regel sind diese 1,9 Dokumente. Das kann man ausrechnen. Bei 1,5 Millionen zugeführten Verträge mal 1,9 Dokumente. Das ist eine Vielzahl, die da zu verarbeiten gilt. Mhm. Ob das eine Beitragsrechnung ist, ob das irgendwie neue Police ist. Ja. Wir nehmen diese Dokumente her, egal in welcher Form sie zu uns kommen, strukturiert oder unstrukturiert, lesen die über KI aus, interpretieren die Datenfelder, spielen das dunkel in unser System und lösen Folgeprozesse aus.
Okay.
Was ist der Vorteil? Dass die Informationen viel schneller im System sind, der Makler also viel schneller auf die Informationen zugreifen kann, die Geschäftsvorfälle digital hinten abgewickelt werden und das schafft natürlich eine hohe Effizienz.
Mhm.
Der andere Teil, der vertrieblich sehr stark nutzbar ist, da gibt es aktuell, haben wir unseren AVB Companion, also JDC Companion gebaut. Unsere Tochtergesellschaft Morgen & Morgen verfügt über 84.000 Tarife in ihrer Datenbank.
Ordentlich.
Mit Versicherungsbedingungen.
Ja, ja.
So, und der AVB Companion, was macht der? Da kann der Makler eine Frage stellen.
Mhm.
Zum Beispiel, mein Kunde fährt jetzt nach Dänemark mit seinem Sohn. Der soll das Auto lenken, ist das mitversichert?
Mhm.
So, wie schaut der Makleralltag aus? Der Kunde ruft an, fragt das den Makler an. Der Makler sagt, ja, ich sehe den Tarif, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das mitversichert ist.
Mhm.
Weil dazu müsst ihr auf die Versicherungsbedingungen schauen und müsst auch wissen, welche Tarifgeneration das
Klar.
ist in der Versicherungsbedingung.
Ja.
Also ruft der Makler bei der Versicherer an, ist in der Warteschleife, kriegt keine Rückmeldung. Also er ist eigentlich schon defizitär wieder unterwegs, ja, und verliert sehr viel Zeit. In Zukunft fragt er den AVB Companion und der gibt die Antwort und sagt, ja, ist mitversichert. Und hier ist übrigens die Passage aus den Versicherungsbedingungen. Magst du die deinen Kunden gleich mitschicken? Ja, möchte ich mitschicken. Und in welcher Sprache? Das läuft dann alles automatisch.
Klasse.
Das heißt, die Zeitersparnis ist extrem. Das
ja.
sind, wir haben es mal gerechnet, so pro Tag zwischen 1,5 und 2 Stunden, die der Makler sich im Alltag spart. Und diese Zeit kann er wieder verwenden, um auf die vorherige Frage einzugehen. Also was tun wir konkret, um ihn erfolgreicher zu machen? Hat diese Zeit zur Verfügung, um mit dem Kunden wieder Beratungsgespräche zu führen und nicht Administration zu betreiben.
Mhm. Toll.
Und dieser AVB-Companion, der ist im JDC-Kontext einzigartig.
Mhm.
Da kommt dann die Frage, ja Rex, wie ist es denn mit Halluzinationen und so? Das ist ja bei der KI häufig so. Das ist bei uns ausgeschlossen, weil wir auf unseren Datenhaushalt zurücklegen. Wir greifen nur auf Daten zurück, die bei Morgen & Morgen verfügbar sind.
Okay. Mhm.
Und dann kann man diesen Companion auch andere Sachen fragen, wie zum Beispiel, ist denn medizinische Zahnreinigung bei mir mitversichert? Nein, ist nicht mitversichert. Kennst du denn Tarife, wo das mitversichert ist? Ja, hier sind die Tarife. Kann man gleich draufklicken. Ja.
Super.
Nein, das ist also das ein Beispiel.
Ja.
Ich würde ganz gerne noch ein zweites mit dazufügen, weil das auch für den Vertrieb sehr, sehr spannend ist. Wir haben auch diese Datenbank, matchen wir mit unserem Ökosystem. Also dort, wo die in diesem ICM, wo die Verträge verwaltet werden.
Mhm.
Und wir matchen das und zeigen den Vermittler, oder dem Makler am Vertrag an, wie der Vertrag gescored ist.
Ja.
Also mit Morgen & Morgen, da gibt es so ein Donut-Verfahren. Da steht dann drauf, irgendwie der Vertrag hat einen Scorewert von 86 oder von 50 oder von 40. Und dann sieht der Makler auf einen Blick, wenn der rot oder gelb gescored ist, hier gibt es Handlungsbedarf.
Mhm.
Und das ist sehr, sehr wichtig für den Makler, weil erstens mal ist er ja Sachwalter des Kunden. Ja, er müsste das eigentlich jedes Jahr machen, aber macht man nicht so häufig, weil die Zeit fehlt ja und weil man auch den Tarif nicht richtig bewerten kann.
Mhm.
Wir machen das jetzt automatisch.
Mhm.
Und dann kann der Makler draufklicken und sieht auch genau, warum dieser Vertrag schlecht gescored ist und wie es eigentlich richtig sein sollte.
Mhm.
Das ist eine extreme Arbeitserleichterung für den Makler und natürlich auch ein schöner Ansatz, mit dem Kunden wieder in Dialog zu gehen und zu sagen, du, ich habe gerade mal deine Wohngebäudeversicherung mir angesehen, die erfüllt nur noch 55% der Score-Werte.
Ja.
Wir haben da einen Gesprächsbedarf.
Ja, absolut. Sie haben ja eben schon Daten erwähnt. Daten sind ja das neue Öl, wie man heutzutage ja sagt. Hilft das dann auch dem Makler, seine Datenqualität zu verbessern, die er hat in seinem Bestand? Das ist ja auch oft so ein Thema, das dann, wenn es dann Richtung Nachfolge auch geht, das ja dann erhebliche Preisabschläge nochmal mit sich führen kann.
Das ist richtig, ja.
Mhm.
Genau, also letztendlich, wie eingangs schon gesagt, es ist unerlässlich, dass Makler, also gerade wenn sie auch Richtung Nachfolge denken oder generell ihr Geschäftsmodell lukrativer oder profitabler betreiben wollen, alles in einem Data Warehouse zu haben, haben wir vorhin schon mal gesagt. Aber in dem Moment, wo wir diese Daten anreichern können, also es geht erstmal um die Datenqualität. Mhm. Es gibt trotz Bipro immer noch viel zu viele Datenwirrwarr. Mhm. Ja, also Versicherungsscheinnummer falsch geschrieben, Kunde falsch geschrieben. Also erstmal muss man die Datentiefe herstellen. Mhm. Ja, und das ist natürlich gegeben, indem wir das in unserem System alles haben. Und das heißt, die Aktualisierung der Daten ist unser Part. Mhm. Sämtliche Geschäftsvorfälle, die passieren, werden da auch abgeglichen. Das heißt, die Daten wieder aktualisiert. Also wir halten die Datenqualität extrem hoch. Wenn der Makler dann auch noch beginnt, andere Verträge von anderen Maklern zu übernehmen, also bei der Bestandsübertragung, dann reichert er seine Daten nochmal an und kann daraus natürlich dann auch wieder weitere Ansätze fahren. Also zu sehen, 360 Grad Sicht des Kunden als Beispiel, ja. Wie ist seine BU aufgebaut? Muss er vielleicht in der Altersvorsorge noch was tun? Mhm. Ja. Also Datenqualität schützt den Makler aber dann später auch davor, wenn es in Richtung Nachfolge geht, seinen Bestand richtig zu bewerten. Mhm. Wenn man das heute in die Praxis geht, sieht man häufig eben Leistordner.
Gibt's genau, auch, ja. Oder die Hängeregister.
Ja, genau, ja. Das ist natürlich für jemanden, der auch Bestände kauft. Das machen wir ja auch. Mhm. Ja. Wir machen das gerne. Ja. Ich lade jeden Makler ein, gerne mit uns darüber zu sprechen. Aber die Due Diligence ist natürlich sehr, sehr schwer, wenn die Daten nicht verfügbar sind. Ja. Umso mehr Daten wir im System haben, also Makler, die in Nachfolgethemen einschreiten, und das sind schon Makler von uns, mhm. Ein Blick in unser System und die Due Diligence ist gemacht.
Ja, ja. Okay, cool. Das ist natürlich erhebliche Erleichterung. Wenn wir jetzt mal ein bisschen über den Poolmarkt sprechen, da vergeht ja quasi kein Monat, in dem man nicht liest, die Pools sind zusammengegangen oder ein Private Equity Investor ist wieder eingestiegen irgendwo. Wie sehen Sie denn diese Konsolidierung? Was für Folgen hat das für Makler?
Also diese Konsolidierung, die ist in diesem vollen Gange. Das sieht man. Also es gab ja diese Oliver Wyman Studie, die vor 2 Jahren mal rausgekommen ist. Jetzt gab es so die Aktualisierung und da gab es ja letztendlich eben auch die Outperformer. Da gehören wir mit dazu. Mhm. Deshalb darf ich hier auch sehr stolz darüber sprechen. Ja. Ja, aber diese Konsolidierung führt nicht dazu, dass es eine Konzentration geben wird. Für den Makler ist es entscheidend, er muss sich jetzt schon überlegen, mit welchem Pool baue ich jetzt langfristig mein eigenes Geschäftsmodell auf? Wo habe ich nachhaltig die Möglichkeit, meine Umsätze zu machen? Welchen Partner habe ich hier die nächsten Jahre, Jahrzehnte an meiner Seite? Mhm. Und wir sehen schon, dass viele kleine Pools sich entweder irgendwo beim Großen anschließen oder ihr Geschäft eben auch aufgeben. Das sieht man schon, dieser technologische Anspruch, den der Makler heute hat, werden viele kleinere Pools gar nicht mehr gerecht. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, es ist schon auch richtig so, dass der Makler sich dann auf einen Pool fokussiert, um dann sein Geschäft dort auch überwiegend abzuwickeln.
Mhm. Ja. Wie ich ja eben schon sagte, Private Equity Investoren steigen gerne auch in Maklerpools ein. Bei Ihnen ist das nicht so. Inwiefern unterscheidet sich denn dann Ihr Modell von so einem Private Equity Investment Modell?
Naja, also sagen wir mal so, der Gesellschafter ist natürlich ein Private Equity Unternehmen, der hat einen etwas anderen Ansatz. Also wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Wir sind public listed, wir veröffentlichen alle Quartale unsere Zahlen, ja, unsere Aktionärstruktur ist sehr, sehr gesund. Also wir halten auch eigene Aktien, wir haben 44% im Streubesitz, das sind aber Small Cap Fonds überwiegend. Okay. Dann haben wir als Investor drin die Mutter von Canada Life, Great West, dann ist die Provinzial, die VKB, jeweils mit 6% beteiligt, Management. Also wir sind in der heutigen Aktionärstruktur, wie wir heute sind, nicht verkäuflich. Mhm. Das ist schon mal ein großer Unterschied gegenüber anderen Pools, die Private Equity gebackt sind, weil ein Private Equity Investor, was ist sein Geschäftsmodell? Ein Unternehmen zu kaufen, zu optimieren, weiter zu verkaufen an einen Secondary. Ja, so, dieser Secondary könnte der nächste Private Equity Pool sein.
Klar.
Oder Anbieter. Oder es könnte auch vielleicht ein großer Versicherer sein.
Ja.
So, egal was es ist, aber für den Makler ist es ja erstmal unsicher, weil er nicht genau weiß, wie verändert sich die Eigentümerstruktur meines Partners, meines Pools.
Ja.
Was wird denn da verkauft? Hat alles seine Vor- und Nachteile, nur zwei Seiten, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, für jemanden, der jetzt langfristig in das Geschäft einsteigt, der eine langfristige Geschäftsbeziehung sucht, ist es wichtig, auch Nachhaltigkeit beim Partner zu haben. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die nächsten Monate sicherlich die eine oder andere Bewegung wird es vielleicht geben, ja, dass der Eigentümer wechselt.
Okay.
Und dann ist die Frage, was heißt das dann was heißt das dann für den Makler? Wie optimiert man eine Gesellschaft? Entweder die Kosten runter, Margen erhöhen. Das heißt dann vielleicht für den Partner weniger Marge. Also es ist alles so ein bisschen unsicher. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie da Schwergewichte entstehen, dann hat man schon ein paar Stellschrauben noch, die man optimieren kann, dass dann sicherlich der nächste Investor umsetzen wird. Deshalb glaube ich schon, dass der Partner oder der Makler ganz genau hinsehen muss, welcher Pool ist derjenige, mit dem ich langfristig mein Geschäft aufbaue. Und das sind wir natürlich als börsennotiertes Unternehmen, als Tradition, wir sind ja seit 1959 ja schon gegründet, also sind ja schon ein uraltes Unternehmen eigentlich, sind wir schon eine sehr stabile Größe, würde ich mal sagen.
Ja. Ja.
Okay. Sie betonen ja auch, dass Sie einer der kapitalstärksten Vertriebsdienstleister quasi sind in Deutschland. Woran erkennt ein Makler denn sowas? Wie zahlt sich das für ihn aus?
Also Investitionen in Technik. Mhm. Also wir werden jedes Jahr so um die 10 Millionen Euro roundabout in IT stecken. Mhm. Haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Also wir investieren sehr viel. Ja. Also nicht nur in die Innovationskraft des Unternehmens und in neuen Features, wie jetzt irgendwie KI-Tools oder AI-Agenten oder coole Features, die dem Makler im Alltag helfen, sondern natürlich auch in der IT und der Operations. Mhm. Das ist insofern sehr wichtig. Wenn Sie sich die Zahlen bei uns ansehen, dann sehen Sie, dass wir eine relativ hohe Rohertragsmarge haben. Das kommt daher, weil wir über die Technik skalieren. Das heißt, unsere Kosten bauen sich nicht 1:1 mit unserem Wachstum auf, okay, weil die Technik eben dafür sorgt, dass es skalieren kann. Mhm. Und das ist wiederum gut für den Makler auch als Botschaft, denn wenn wir unsere Kosten im Griff haben und unser Geschäftsmodell skaliert, skaliert auch der Makler sein Geschäftsmodell. Mhm. Und wir können unsere Margen halten, wir können unsere Provisionsversprechen halten und. Also all das, ja, was als verlässlicher Partner notwendig ist, das merkt der Makler natürlich und das hängt schon damit zusammen. Also die Kapitalstärke zeichnet uns da auch aus. Also wir können auch zukaufen, ja, wir können auch Makler übernehmen. Ja, also wir haben da eine sehr gute Liquiditätsausstattung und das gibt uns als Pool schon ein sehr stabiles Fundament.
Mhm. Okay, und als Abschlussfrage, wenn jetzt ein Makler sich für einen Pool entscheiden will, welche drei Faktoren würden Sie sagen, sind unverhandelbar? Worauf müsste er auf jeden Fall gucken?
Also er müsste auf jeden Fall auf seine persönliche Betreuung schauen. Also bin ich hier nur eine Nummer oder werde ich persönlich an die Hand genommen? Kann ich mein Geschäftsmodell skalierbar weiterentwickeln? Mhm. Dann natürlich auch die Technik logischerweise. Also wie viel meines Alltags kann ich automatisieren, ohne selbst Kosten aufzubauen?
Ja.
Und wie kann ich eben dafür sorgen, mein Geschäft nach vorne blickend profitabel zu betreiben? Und am anderen Ende natürlich auch ist die Frage der Konditionsgestaltung. Ja? Welche Sicherheiten sind da? Wie sind die Geschäftsprozesse mit den Versicherern? Ich würde sagen, es sind Digitalisierung, Technik, persönliche Beratung, mhm, und natürlich dann auch der Erfolg, der dann einhergeht.
Okay, super. Ja, ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Rex. Und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja,
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.
Die News der Woche.
Die große Altersvorsorgereform mag ja ganz gut sein. Sie ist aber nicht perfekt. Denn sie birgt Streitpunkte, zu denen sogar einige Branchenverbände über Kreuz liegen. Wie sehen denn die Deutschen das? Mit freundlicher Hilfe durch das Marktforschungsinstitut YouGov, liebe Grüße gehen raus, gingen wir der Sache nach. An der Umfrage nahmen 2.164 erwachsene Menschen in Deutschland teil.
Zunächst geht es darum, wie weit verbreitet Riester-Verträge derzeit überhaupt noch sind. Das Ergebnis entspricht durchaus den Eindrücken, die man aus Presse und Statistik gewinnen kann. Denn 49% der Befragten haben ausdrücklich keinen Riester-Vertrag. Weitere 7% wissen es nicht oder sagen es nicht. 14% indes sparen aktuell in einen Riester-Vertrag. Weitere 5% haben ein Exemplar, das aber ruht. Die restlichen Befragten sind schon in Rente.
Nun zu den Streitpunkten. Den größten Ärger in der Rentenreform handelte sich die Regierung damit ein, dass sie selbst ein staatliches Standarddepot auflegen will. Mag nicht jeder. Der Staat zugleich als Spieler und Schiri, würden die Menschen das überhaupt annehmen? Nun ja, 30% unserer Befragten können sich generell nicht vorstellen, in das staatliche Depot einzuzahlen. 11% wissen es oder sagen es nicht.
Der zweite Knackpunkt ist die Frage, ob Altersvorsorge auch ohne Beratung abschließbar sein soll. Ein Aspekt, über den zum Beispiel der Berufsverband BVK und der Versichererverband GdV geteilter Meinung sind. Unsere Umfrage zeigt, dass jeder fünfte Befragte die geförderte Altersvorsorge eher ohne Beratung abschließen würde. Und jetzt kommt die Steilvorlage für Makler und alle weiteren Vermittler. Fast jeder zweite, also 48%, würde eher mit Beratung zugreifen. Für 20% kommt die ganze Sache nicht in Frage und alle übrigen enthalten sich der Angabe.
In Europa nimmt man offenbar zur Kenntnis, wie sehr Influencer im Internet inzwischen auch die Finanzwelt beeinflussen. Solche sogenannten Finfluencer sollen schärfere Verhaltensregeln bekommen. Wie der AfW-Bundesverband Finanzdienstleistung berichtet, spricht sich das Europäische Parlament für konkrete Mindeststandards aus, wenn Finfluencer in sozialen Medien auftreten.
Finfluencer sollen danach künftig ihre wirtschaftlichen Interessen offenlegen und Werbung eindeutig kennzeichnen. Arbeiten sie mit Finanzunternehmen, zum Beispiel Neobrokern, zusammen oder sind sie sogar beteiligt, müssen sie das transparent mitteilen. Somit sollen Nutzer klar sehen können, ob hier unabhängig berichtet oder ob geworben wird.
Doch im Parlament geht es auch um den Inhalt von Beiträgen. Finfluencer sollen Risiken ebenso klar darstellen müssen wie Chancen. Sie sollen nichts Irreführendes von sich geben, keine überzogenen Renditen versprechen und keine für breite Zielgruppen ungeeigneten Produkte bewerben. Zugleich sollen sie ihre Inhalte sorgfältig prüfen und fachliche Kenntnisse mit sich bringen. Sobald Finfluencer konkrete Anlagen empfehlen, sollen bestehende europäische Vorgaben für regulierte Anlageberatung greifen. Ergänzend verlangt das Parlament einen europaweiten Verhaltenskodex und mögliche Gütesiegel für regelkonforme Anbieter.
Damit holt also auch die Finfluencer der Ernst des Beraterlebens ein. Während Vermittler stark reguliert sind, nur drei Stichworte, Aufklärung, Geeignetheitsprüfung und Dokumentation, bleiben die Ratgeber im Netz davon bisher noch verschont.
Es ist vollbracht. Die Nürnberger Versicherung gehört nun offiziell zur Vienna Insurance Group, VIG. Wie der Versicherer verkündet, sind alle Angebotsbedingungen erfüllt. Die nötigen Genehmigungen habe man schneller als erwartet bekommen. Oh Wunder. Offenbar haben die Aktionäre das Kaufangebot der VIG rege angenommen. Insgesamt gehören nun 99,2% der Nürnberger Anteile den Österreichern.
Und wie soll es weitergehen? Die VIG verweist darauf, dass sie eine sogenannte Mehrmarkenstrategie fährt. Sie tritt nach außen hin, also meist unter den Marken ihrer Tochterunternehmen auf. Das soll auch bei der Nürnberger der Fall sein. Sie soll weiter als eigenständiges Unternehmen mit ihrer Marke und Identität als Präventionsversicherer von Nürnberg aus auf dem deutschen Markt arbeiten. Ihr 2024 gestartetes Transformationsprogramm soll sie weiter durchziehen. Um das zu beschleunigen, hilft die VIG dabei, Fach- und IT-Systeme zu modernisieren.
Als neue VIG-Tochter gehört die Nürnberger somit zu einem riesigen Konzern. Die Österreicher betreuen mit mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen rund 33 Millionen Kunden in 30 Ländern.
Frauen investieren seltener in Aktien, bevorzugen sicherheitsorientierte Anlageformen und machen sich häufiger Gedanken um ihre finanzielle Situation im Alter als Männer. Das zeigt die aktuelle Anlegerstudie der Barmenia Gotha Asset Management.
Zwar ist der Anteil der Aktieninvestoren insgesamt gestiegen, doch das Wachstum verläuft ungleich. Während 2026 bereits 43% der Männer in Aktien investieren, sind es bei den Frauen nur 27%. Klassische Sparprodukte wie Sparbücher und Sparkonten bleiben bei Frauen deutlich beliebter. 44% nutzen diese Anlageform, verglichen mit 36% der Männer.
Auch bei den Anlagezielen unterscheiden sich beide Gruppen merklich. Für 20% der Männer steht eine möglichst hohe Rendite an erster Stelle. Bei den Frauen gilt das nur für 7%. Sicherheit hingegen ist für 52% der Frauen das wichtigste Kriterium, bei den Männern für 43%.
Besonders ausgeprägt ist dieser Unterschied bei der Bereitschaft, Rendite gegen Garantien einzutauschen. 84% der Frauen würden ein Produkt mit garantiertem Auszahlungsbetrag bei niedrigerer Rendite bevorzugen. Unter den Männern sind es 65%.
Parallel dazu blicken Frauen sorgenvoller auf ihre finanzielle Absicherung im Alter. 59% befürchten, dass ihre Ersparnisse und Anlagen im Ruhestand nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Bei den Männern teilen 45% diese Sorge.
Im Gespräch.
Die Beratung internationaler Kunden zur Krankenversicherung bietet Chancen, birgt aber auch erhebliche Haftungsrisiken für Makler. Ich spreche mit Ingo Trosina, Direktor Vertrieb der BDAE-Gruppe, über typische Haftungsfallen, rechtliche Besonderheiten und wie Makler sich absichern können. Und los geht's.
Hallo Ingo, schön, dass du da bist.
Ich grüße dich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Es geht jetzt in unserem Gespräch um Haftungsfallen und Haftung von Maklern für ihre Kunden. Welche typischen Haftungsthemen gibt es denn, wenn Makler zum Thema internationale Versicherungen überhaupt beraten? Wo kann man da reinklären?
Haftungsthema ist wie immer eigentlich ein Riesenthema im Markt. Grundsätzlich kann man ja schon sagen, der Versicherungsmakler hat die gleiche Haftung, ähnlich wie ein Rechtsanwalt, wie ein Steuerberater.
Oha.
Klar, Das Gleiche haben wir auch im deutschen nationalen Markt. Wenn ich Versicherungsmakler bin, Maklerin bin, berate meine Kunden, habe ich halt diese enorme Haftung. Mhm. Wenn wir jetzt ein weiterhüpfen, wie sieht es denn im internationalen Kontext aus? Eigentlich, sage ich immer, ziemlich ähnlich. Nur die Haftungsdimension wird schon ein bisschen breiter. Der Makler, die Maklerin hier in Deutschland, berät mit dem deutschen Markt, gibt die Empfehlung ab. Und in dem internationalen Kontext kommen jetzt noch die Versicherer aus dem Ausland hinzu, die Lösungen aus dem Ausland. Das heißt, die Haftung oder die Situation ist nicht schwieriger oder leichter, aber sie ist sicherlich breiter. Und der Makler, Maklerin ist sehr gut beraten, das in der Beratung halt zu berücksichtigen, weil Haftung ist wirklich ein enorm wichtiges Thema. Ja.
Welche Rolle spielen diese anderen Rechtssysteme aus anderen Ländern?
Ja, sehr gute Frage. Im Grunde muss man schon schauen, nach welchem Recht werden dann Verträge geschlossen. Beispiel, ich bin jetzt der Makler in Deutschland, bin in Deutschland niedergelassen, berate meinen Kunden in Deutschland, der möchte jetzt in Ausland. Mhm. Die Frage ist da, im Grunde wird der Versicherungsmaklervertrag zwischen Kunde, Makler geschlossen, nach deutschem Recht. Jetzt ist immer die zweite Frage, welchen Versicherer biete ich denn an? Welche Lösung habe ich für meinen Kunden? Sitzt der im Ausland? Hat das eine Auswirkung? Pauschal leider nicht zu beantworten. Aber im Grunde kann man schon sagen, gehen wir von dem normalen Fall aus, Versicherungsmakler in Deutschland, Versicherungsmaklervertrag nach deutschem Recht und dann habe ich auch im Grunde die deutsche Haftung.
Ich bin ja immer ganz gerne so ein Freund von Mut zur Lücke.
Das ist einfach, ja, verstehe.
Genau. Wie wichtig ist es für Makler zu sagen, boah, da ist meine Haftungsgrenze oder dazu kann ich mich beraten und das dem Kunden einzugestehen?
Ich bin ein Freund von durch kompetente Beratung vertrieblichen Erfolg sichern. Es ist richtig, wir bewegen uns in einer Nische. Viele Makler, die mit uns kooperieren, haben so den Fokus auf die deutsche PKV, kennen sich hervorragend aus, möchten jetzt natürlich vertriebliche Chancen nutzen und in diesem Kontext beraten. Ich glaube, offen und ehrlich mit dem Kunden sprechen, welches Know-how habe ich? Jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück. Wir haben gerade über Haftung gesprochen. Für die Haftung ist wichtig, mein Maklervertrag mit meinem Kunden, was steht denn da drin? Wenn da nun mal drin steht, ich berate dich vollumfänglich im Bereich der internationalen Krankenversicherung, dann habe ich ein Haftungsthema. Offen und ehrlich darüber sprechen, den Kunden klar skizzieren, was kann ich nicht. Oder, was natürlich auch die Möglichkeit ist, ich hole mir vielleicht die Kompetenz des Versicherers mit rein in diese Beratung. Bieten viele, wir machen das, aber wir sind nicht alleine. Auch viele Wettbewerber auf dem Markt bieten das hier an, gemeinsam mit dem Makler den Kunden zu beraten.
Gibt es bestimmte Länder, in denen die Haftung sehr, sehr hoch ist, in denen sehr viel schiefgehen kann?
Eben hat man darüber gesprochen, Ansatzpunkt erstmal, um da drauf zu gucken, wo ist denn der Maklervertrag? Bei vielen, vielen unserer Kunden oder Makler, mit denen wir zusammenarbeiten, ist es wirklich Deutschland. Und wir haben in Deutschland schon eine sehr strikte Haftung, die ist innerhalb der EU schon harmonisiert. Okay. Aber klar, man kann auch darüber sprechen. Wir kooperieren auch mit Versicherungsmaklern in Thailand, also in Asien oder in Südamerika. Die Haftung stellt sich da total anders dar. Ob die jetzt strikter ist als bei uns in Deutschland, in der Europäischen Union, schwierig. Aber wir haben schon innerhalb der EU eine sehr stringente Haftung. Und das muss man auf jeden Fall immer im Hinterkopf so haben.
Ein Kunde ist ins Ausland gegangen, der Makler hat dann das geregelt alles. Welche Haftung und wie verantwortlich ist der Makler, wenn sich dann was ändert? Beispielsweise, du ziehst nochmal um von Thailand nach Vietnam oder so.
Ja, genau.
Oder nochmal anders.
Ich mache mal den Step zu dem, sagen wir mal, klassischen deutschen Business. Man hat ja mal so gelernt damals im Versicherungsvertrieb, du musst mit deinen Kunden regelmäßig sprechen. Dieser Grundsatz gilt ja genauso.
Ja.
Berate ich in Deutschland einen Kunde, ich habe über die Wohngebäudeversicherung als Beispiel gesprochen, und jetzt weiß ich, mein Kunde ist umgezogen. Es macht Sinn, mit dem Kunden zu sprechen.
Könnte man machen.
Ob man da vielleicht nicht den Versicherungsschutz anpassen muss. Mhm. Der gleiche Grundgedanke im Ausland. Ob ich jetzt ein-, zweimal mit meinem Kunden sprechen muss pro Jahr oder doch vielleicht 3-, 4-, 5-mal. Lebenssachverhalte verändern sich. Ich sollte schon immer wieder anklopfen. Bist du noch in Thailand? Bist du noch in Singapur? Das ist mein letzter Stand.
Ja.
Ganz, ganz wichtig. Die internationalen Krankenversicherungen basieren darauf, für eine gewisse Region gültig zu sein. Weiß ich als Makler, der ist nicht mehr im Land A, der ist in Land B mein Kunde, dann habe ich schon die Pflicht, ihn darauf hinzuweisen. Das macht Sinn. Die Regelmäßigkeit, einmal im Jahr, was ich eben sagte, 2-, 3-, 4-mal, das hängt von der Situation sicherlich ab. Und da ist der Makler, Maklerin wirklich gut beraten, regelmäßig mit dem Kunden zu sprechen.
Mhm. Wann muss man eigentlich dann wirklich alles umschmeißen? Also wenn es jetzt von Thailand nach Vietnam geht, das wäre ja dann innerhalb desselben Kontinents. Wenn er dann in die USA geht, muss man alles neu machen eigentlich, oder?
Man muss es schon hinterfragen. Es ist richtig. Der Wettbewerb ist, wenn man jetzt auf die deutsche PKV mal guckt, relativ ähnlich. Das System funktioniert relativ ähnlich. Natürlich, Preise und Leistungen gehen ein bisschen auseinander. Im internationalen Kontext, ja, da gibt es so viele Spielregeln, dass manche Wettbewerber sich komplett aus Nordamerika verabschiedet haben, komplett aus Asien. Und von daher, ja, immer dann, wenn sich so der Lebenssachverhalt ändert, ich verlasse das Land oder der Kunde verlässt das Land, der Kunde geht eine Lebenspartnerschaft ein, schließt eine Ehe, bekommt Kinder, arbeitet oder arbeitet nicht mehr. All das sind Sachverhalte, wo ich als Makler, als Maklerin tatsächlich reingehen muss in die Beratung. Ja,
ja. Mal gucken, wo der noch ist jetzt gerade. Ne?
Ja, genau. Hat ja auch vertriebliche Chancen teilweise. Und das ist ja nicht nur, dass ich als Makler mein Beratungsmandat ernst nehme und auch meine Haftung minimiere. Es hat in aller Regel auch vertriebliche Chancen.
Ja. Nee. Sind wir bei Pfefferminzia ja auch immer so ein bisschen Freunde von aus Fehlern lernen oder so. Hast du einen Fall aus der Praxis, wo mal wirklich was in die Grütze gegangen ist? Ein Haftungsfall?
Ja, gerne. Tatsächlich.
Den hätte ich gerne jetzt.
Eine Erklärung vielleicht, die Haftungssituation des Maklers im internationalen Kontext ist vergleichbar mit dem Makler hier der im Rahmen der deutschen PKV. Da gibt es eine Rechtsprechung mittlerweile, was muss der Makler machen und wann haftet er eigentlich? Diese Haftung kann man tatsächlich auch nahezu eins zu eins übertragen, vielfältig. Ich kann mich an Situationen erinnern, ein Makler berät hier in Deutschland einen Kunden, der möchte auswandern, längerfristig halt im Ausland sein. Makler hat aber leider nicht darauf hingewiesen, dass man vielleicht die deutsche GKV, deutsche PKV eventuell auf eine Anwaltschaft umstellen soll. Dann muss man den Faden weiterspielen. Was passiert denn da? Es gibt Situationen, rechtlich schwierig, aber es gibt die Situation, dass diese Person nach vielen Jahren zurückkommt. Und obwohl wir eine Krankenversicherungspflicht in Deutschland haben, gibt es Situationen, wo derjenige nicht sofort Versicherungsschutz genießt. Und da gibt es tatsächlich den einen oder anderen Fall, wo für diesen fehlenden Versicherungsschutz der Makler haften muss.
Dann kommen wir jetzt natürlich zu eurer Rolle auch als BDAE. Was tut ihr für Makler, um die Haftung im Griff zu behalten?
Wir sagen grundsätzlich, wir bedienen eine Nische. Nische, nochmal, bedeutet nicht, dass es besser oder schlechter ist, aber uns ist schon bewusst, dass viele Makler, mit denen wir hervorragend zusammenarbeiten, nicht unbedingt diese Fachkompetenz haben. Wir bieten an, diese Gespräche, Bedarfsanalyse, auch die Empfehlung zu einem konkreten Versicherungsschutz, dass wir da den Makler unterstützen, gemeinsam zu machen. Ich glaube, das ist zum einen eine Haftungsminimierung für den Makler, hilft aber auch dem Vertrieb. Wir sind die Experten, wir machen nichts anderes, wir können viele Sachen auch nicht, aber das können wir, wenn es noch keine Kooperation gibt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir da unsere Lösung, unser Sortiment anbieten könnten. Ja.
Ich freue mich auch über deine Antworten.
Freut mich.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das lange Pfingstwochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.